Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist TV-Experte für Spitzenleistungen und mentale Stärke, unter anderem bei Sat.1, Sport.1 und bei zahlreichen Radiosendern. Der langjährige Mentaltrainer gehört zu den Top 100 Keynote-Speakern und coacht Nationalmannschaften, Profisportler und Olympiasieger. Michael von Kunert hat 15 Jahre lang selbst in der Hockey-Bundesliga gespielt und ist mehrfacher deutscher Meister im Hockey. Tausenden hat Michael bereits geholfen, mental und physisch das Beste aus sich rauszuholen, durch Vorträge, Seminare und Coachings. In diesem Podcast gibt er seine Tipps aus dem Spitzensport an dich weiter. Für deinen eigenen Sport, für Business und Privatleben. Bist du bereit für dein ganz persönliches Training?
Hallo Sportsfreunde, heute haben wir bei uns im Studio wieder einmal Henrike Wilkes. Henrike, du warst letztes Jahr. Und da haben wir über die Entwicklung der Rolle der Frau im Business gesprochen. Erstmal zu dir als Person. Du bist Führungskraft bei einem DAX 40 Konzern, bist im Aufsichtsrat in einer Sparte dieses Konzerns und bist auch Business Coach. Die Ausbildung, die hast du vor einigen Jahren bei uns absolviert. Hast auch das Thema Coaching in deinem Job und auch neben deinem Job ein Stück weit auch nach vorne gebracht. Bist Buchautorin. Hier, dass ihr es schon mal seht, das Buch habe ich hier dabei. Frauen führen besser, wenn sie sich trauen, authentisch zu sein. Vielleicht starten wir mal damit, lieber Henrike. Frauen führen besser.
Frauen führen besser.
Ja.
Das reicht, oder?
Fertig. Und dann gibt es ja noch diesen kleinen Zusatz, wenn sie sich trauen, authentisch zu sein.
Genau.
Also das scheint für dich ein wichtiger Punkt zu sein.
Ja.
Ja, absolut. Sag mal gerne was dazu.
Ja, sehr gerne, Michael. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich immer, mit dir zusammen Podcast, Videosendung aufzunehmen oder auch einfach Teil deiner Business Coach Ausbildung zu sein.
Ja, als Frauen, Referentin.
Um als Referentin.
Als, genau, Referentin.
Als Referentin. Und ja, damals auch als Teilnehmerin.
Genau.
Und dann als Referentin. Genau. Du hast mich auch inspiriert, ein Buch zu schreiben.
Mhm.
Ja, Frauen führen besser, wenn sie sich trauen, authentisch zu sein. Tatsächlich dieser Untertitel muss dazugenommen werden, um wirklich den Sinn, den ich auch dahinter verstanden haben, wissen möchte, zu untermalen. Ich setze total viel auf Authentizität, weil nur dann kann man Leute hinter sich bringen, nur dann kann man Leute führen, wenn man glaubhaft ist.
Mhm.
Kennst bestimmt die Situation, wenn du irgendwem zuhörst von der Bühne aus und du denkst, irgendwie nehme ich dem das nicht ab.
Ja,
dann stimmt meistens das, was er sagt, nicht mit dem, wie er sich gibt oder was er ausstrahlt oder sie ausstrahlt, überein. Und dann gibt es so ein Gap, wo man denkt, das ist nicht glaubhaft, dem kann ich nicht folgen, dem höre ich dann irgendwann auch nicht mehr zu oder ihr. Und deswegen halte ich es für total wichtig, authentisch zu sein, sich nicht zu verbiegen, was nicht heißt, sich nicht auch mal anpassen zu können, aber einfach das auszustrahlen, wofür man steht. Und gerade für Frauen, finde ich, ist es total wichtig, in der Führungswelt eben zu bestehen, indem sie authentisch sind und indem sie nicht versuchen, Männer nachzuahmen. Und daraufhin soll das ein Stück weit abzielen.
Okay, also erstmal möchte ich dir ganz klar mit einem guten Gefühl und gutem Gewissen attestieren, dass du meines Erachtens außerordentlich authentisch bist. Ich finde, du bist unheimlich echt und du sagst die Dinge so, wie sie sind. Und auch unbequeme Sachen und schöne Sachen. Also ich habe wirklich gerne mit dir zu tun, weil man bei dir genau weiß, wo man dran ist. Also ich finde, du lebst das vorzüglich vor, was ja auch in deiner Rolle als Führungskraft dann auch mit Sicherheit hilfreich ist. Das ist schon mal so der erste Punkt. Nicht abgesprochen. So, der zweite Punkt. Bitte, sehr gerne. Und der zweite Punkt, jetzt sagst du, dass in dem Fall Frauen oder vielleicht sogar vor allem Frauen nicht versuchen, Männern nachzueifern oder in der Führungsrolle so ähnlich zu tun und ähnlich zu machen wie Männer. Bei der Gelegenheit, wenn ich jetzt mal überlege, gibt es denn, also erstmal, stimmt das überhaupt? Und zweitens, gibt es auch Männer, die Frauen nachahmen in der Führungsrolle? Eigentlich nicht, oder? Also kaum, ja. Also es ist ja schon irgendwo eine historische Entwicklung. Du hast in unseren Ausbildungsseminaren immer wieder darauf hingewiesen, also die Entwicklung des Anteils der Frauen in der Politik, in den Führungspositionen, in den Aufsichtsräten und so weiter. Das ist ja immer noch ein erheblicher Nachholbedarf. Insofern wahrscheinlich auch dann deine Annahme und deine Überlegung, dass wenn die Frauen in Führungsrollen kommen oder gekommen sind, es bessert sich ja alles erheblich, muss man wirklich sagen, dann war es dann anscheinend so, dass häufig irgendwie so wie ein Mann geführt werden soll? Oder wie meinst du das denn? Sag du mal.
Ja, also traditionell hast du schon recht. Es ist immer noch so, dass mehr Männer in Führungspositionen sitzen, in Aufsichtsräten sitzen, in Managementpositionen sitzen. Und es gibt einfach einen Unterschied, ohne jetzt zu stereotypisieren, aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen wie Männer führen, wie Frauen führen. Nehmen wir mal das Stichwort Empathie, Emotionalität. Und das gilt nicht für alle, aber für die meisten Frauen haben die genau diese Qualitäten in einer hohen Ausprägung und Männer möglicherweise eher wenig. Und deswegen sind auch diverse bunt gemischte Teams so erfolgreich, weil eben von allen Seiten ein bisschen was beleuchtet wird. Und wenn man jetzt denkt oder früher aus dem Rollenbild, aus dem Klassischen gedacht hat, man kommt nur in eine Führungsposition, wenn ich so bin wie die ganzen Männer, die ich da sehe. Mhm. Und früher, jetzt übertreibe ich, ist sicherlich nicht immer so, aber früher, ne, ich habe die Ellenbogen, ich habe die Power, ich habe die Macht, ich kann auch 12 Stunden am Tag arbeiten, 50 Jahre hintereinander, ohne dass mir das was ausmacht. Dann hat man so ein bestimmtes Bild, es ändert sich ja zunehmend. Gott sei Dank, wo man als Frau oder wo ich als Frau denke, das kann ich nicht, das will ich aber auch nicht darstellen. Und deswegen, und es muss auch nicht sein, das kristallisiert sich ja immer wieder raus, es muss auch nicht sein. Man kann auch als Frau so sein, wie man ist. Manche sind ja auch total tough, ich würde mich auch für tough halten, trotzdem auch für sehr emotional. Mit den Stärken, die man hat, ob als Mann oder als Frau, egal, soll man mit den Stärken deswegen authentisch in die Position kommen, die man am besten bekleidet, egal ob Mann oder Frau, egal ob Führungsposition oder nicht, aber Hauptsache authentisch. Und das gilt tatsächlich für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter, die wir so aktuell ja haben. Mhm.
Also das bedeutet, du könntest auch ein Buch schreiben, Männer führen besser, wenn sie sich trauen, authentisch
auch
zu sein.
Auch das, natürlich. Ich spreche auch Männer damit an. Ich glaube nur, dass Frauen, und deswegen habe ich das speziell jetzt für Frauen eigentlich auch gedacht, dass sie ein bisschen mehr Zutrauen, ein bisschen mehr Ermutigung brauchen, wirklich auch authentisch zu sein und trotzdem ihren Weg zu gehen. Männer sind von vornherein, glaube ich, also meistens mutiger und machen sich weniger Gedanken darüber. Und Frauen brauchen da noch so ein bisschen Unterstützung vielleicht. Und da möchte ich eigentlich hinwirken.
Ich weiß, was du meinst, und ich sehe es genauso. Und wenn wir mal hingucken, wo kommt das vielleicht her, dass Männer tendenziell gerade in Bezug auf Führungspositionen, auf einen Karriereschritt etwas mutiger sind. Das hat natürlich auch evolutionäre Gründe. Wir Männer sind seit Jahrtausenden von Jahren in Wettkämpfen. Das ist einmal das Thema Jagd, das ist das Thema Kriege. Kriege ist auch ein Wettkampf. Natürlich. Dieser Schwachsinn wird heute ja immer noch gemacht. Das hört nie auf, offensichtlich.
Da siehst du keine Frauen offen.
Das siehst du weniger an der Front, definitiv. Und ich bin auch sicher, wenn mehr Frauen an der Regierung wären, dann gäbe es weniger Kriege, militärische Kriege. Gäbe es vielleicht andere, kleinere Kriege oder wie auch immer, aber nicht diese militärischen. Dann Thema Sport. Natürlich, ja. Also wir Männer sind gewohnt, Jungs, Männer sind sofort im Wettkampf, haben Bock, sich zu messen. Männer wollen sich messen, Frauen wollen die Dinge besprechen. Das gilt für ungefähr 75%, kann man sagen. So, dementsprechend ist natürlich dann auch die Bereitschaft, sich auf eine Stelle zu bewerben, ohne zu wissen, ob ich es wirklich kann, ohne zu wissen, ob ich angenommen werde. Der Mut bei Männern stärker ausgeprägt. Ja. Das siehst du auch so.
Absolut, absolut, absolut. Und es ist auch wissenschaftlich, habe ich auch in dem Buch verarbeitet und recherchiert, ist auch erwiesen, dass die durchschnittlich, und wir reden hier wirklich, also wir wollen keine Schubladen aufmachen. Und es ist auch, das will ich nochmal sagen, es ist auch wichtig, dass man sich misst und dass man Wettbewerb hat. Also die Eigenschaft ist auch total wichtig, gerade für Führung. Ne? Ich glaube nur, dass wir alles brauchen. Und aber zurück zu dem Mut. Es ist wirklich so, Studien haben gezeigt, dass Frauen sich im Durchschnitt wirklich erst dann auf eine Stelle bewerben, wenn sie zumindest 95% auf das ausgeschriebene Profil passen. Mhm. Und bei Männern passiert das, wenn deutlich weniger Passung schon gefühlt vorhanden ist. Und da merkt man einfach, da bleibt einfach schon ziemlich viel unten im Netz einfach hängen an Frauen, an Potenzial, weiblichem Potenzial, was gar nicht erst auf eine Stelle sich bewirbt, ja, weil sie von vornherein denken, oh, da bin ich gar nicht gut genug für. Ne? Und das ist eigentlich Quatsch, weil man soll sich bewerben und dann wird man im Zweifel sehen, ob das passt oder auch nicht passt. Und von daher die Ermutigung wirklich auch gerade an die Frauen, traut es euch zu, guckt doch einfach, ne? Mehr als Nein sagen kann
absolut,
man ja auch nicht.
Ja, dann macht man was anderes oder bewirbt sich woanders oder guckt neu. Ja, und das ist ja jetzt mal unabhängig von dem Geschlechterthema, ist das ja auch ein Bedarf in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, Volkswirtschaft, dass die Leute da hinkommen, wo sie mit ihren Talenten und Begabungen und auch mit ihrer Freude und Begeisterung am besten aufgehoben sind und dass sie sich nicht davor drücken, es zu tun, aus Sorge, dass sie eventuell nicht dafür ausgewählt werden und dass vielleicht jemand anderes genommen wird. Ja, darum geht es doch. Absolut. Ist ja auch ein gesamtwirtschaftlicher, und unsere Wirtschaft kann wirklich ein bisschen Schub gebrauchen. Benefit, der daraus entsteht.
Das hatten wir gerade witzigerweise, deswegen finde ich es gut, dass du das noch ansprichst, gerade in der Business Coach Ausbildung. Dadurch entsteht Wertschöpfung und ich glaube, wir lassen eine ganze Menge liegen, dadurch, dass wir, egal ob Frau oder Mann, dass wir unsere Mitarbeitenden, wenn ich als Arbeitgeber spreche, oder auch Kollegen, wenn wir die nicht in die Jobs bringen oder in den Jobs verhelfen, die wo sie ihre Stärken ausleben können, wo sie wirklich gut hinpassen und wo dann auch die meiste Wertschöpfung fürs Unternehmen, für sich selber, für die Gesellschaft damit eben auch vonstatten geht. Ich glaube, da lassen wir ganz, ganz viel Potenzial liegen. Und dann müsste man auch nicht gucken, ich habe jetzt 5 Stunden gearbeitet, ich habe 8 Stunden gearbeitet, wann ist Feierabend, sondern würde ich den Job machen und würde automatisch merken, jetzt ist gut und jetzt ist nicht gut und ich kriege diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben kriege ich ganz anders hin, als wenn ich mich nur an Stunden messe, weil ich vielleicht eine Tätigkeit mache, die mir gar nicht so liegt oder die wenig meine Stärken nur untermalt.
Ja. Also das habe ich sowieso noch nie verstanden, warum auf der ganzen Welt zwischen 9 und 17 Uhr, genau zwischen 9 und 17 Uhr ausreichend viel Arbeit an allen Arbeitsplätzen vorhanden ist.
Es wird ja auch anders.
Es wird ja auch ein bisschen anders. Ja, und klar gibt es natürlich dann auch Arbeitsstellen, die einfach notwendig sind, besetzt zu sein, Beispiel Krankenhaus, öffentliche Verkehrsbetriebe etc., da ist es natürlich anders, aber an vielen Arbeitsplätzen ist es nicht der Fall. Ja, und da wird Zeit verschwendet. Es gibt Untersuchungen, dass 50% der Arbeitszeit vollkommen verschwendet ist. Ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Lass uns nochmal bei dem Thema Frauen bleiben. Frauen führen besser, Frauen im Business. Und jetzt für diejenigen, die das als Podcast nur hören, also auch der Hinweis, das Ganze gibt es auch als Video auf meinem YouTube-Kanal von Kuhnhardt. Und ich halte hier das Buch mal in die Kamera. Ich finde es ein ganz tolles Coverfoto. So deine Fröhlichkeit und deine Freundlichkeit kommt rüber. Wir haben über Pippi Langstrumpf gesprochen. Ne? Du hast so ein bisschen Pippi Langstrumpf in dir drin. Und so dieser Mut und das Quirlige und einfach zu machen. Und du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt, so ein Stück weit. Das kommt ja rüber. So siehst du dich auch ein Stück weit. Ne?
Ja, tatsächlich. Mhm. Ich denke, Pippi Langstrumpf ist ein absolutes Vorbild von mir. Und jetzt kann man vielleicht denken, das kleine Mädchen. Aber tatsächlich, als kleines Mädchen schon, da hatte ich natürlich nicht die Weitsicht, wie ich jetzt auf diese Figur blicke. Ja. Da hat sie mir einfach nur gefallen, weil sie frech war und mal einfach ein bisschen was anders gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt ernst darüber spricht, Pippi Langstrumpf hat sehr, sehr viele Eigenschaften, die uns, unserer Gesellschaft, unserer Welt gut tun, wenn wir mehr davon hätten. Ja. Mut, Begeisterungsfähigkeit, Freude, Gerechtigkeitssinn, andere mitnehmen, sich selbst nicht ganz so ernst nehmen und diese ganze Mischung, die in diesem wirklich lustigen Charakter dargestellt ist, hat doch einen ernsten, finde ich, Hintergrund. Ja. Und wenn jeder ein bisschen mehr Pippi Langstrumpf in sich hätte, dann wäre die Welt wahrscheinlich eine bessere.
Ja, das glaube ich auch, da bin ich sicher. Und gerade in Deutschland können wir das mehr gebrauchen, auch sich mehr zu trauen, ohne zu wissen, ob etwas klappt. Ja, auch die Bereitschaft zu scheitern und dann macht man was anderes.
Ich habe es noch nie gemacht, deswegen bin ich sicher, dass es gut gehen wird. Ja, das ist ja auch ein Spruch von Pippi Langstrumpf.
Ja, genau. Wunderbar. Ja. Lass uns mal hinschauen zu der Entwicklung des Anteils der Frauen in der Gesellschaft in Bezug auf Erlaubnisse und in Bezug auf ja auch Anteil, je nachdem, über was wir sprechen. 1918, das ist etwas, was du auch bei uns in den Seminaren dann ganz gerne erzählst, 1918 war schon mal so der erste markante Punkt, denn damals, das kannst du jetzt an der Stelle gerne weiter erzählen, denn das ist ja auch dein Beitrag.
Genau, 1918 hatten die Frauen tatsächlich das erste Mal das aktive und passive Wahlrecht und
konnten also gewählt werden.
Konnten gewählt werden, genau, das passive Wahlrecht, konnten sich zur Wahl aufstellen lassen und gewählt werden und haben gleich beim ersten Durchgang sozusagen beim ersten Mal 9% Quote gestellt in der Nationalversammlung damals. Und das ist natürlich dann im Dritten Reich wieder kassiert worden. Und wenn man mal 100 Jahre später, 2018 sozusagen, 100 Jahre später guckt, sind wir bei knapp über 31% Frauenquote im Bundestag. Das ist natürlich eine andere Zahl, 31% und 9%, aber es sind auch 100 Jahre dazwischen. Und von dem her gesehen, würde ich sagen, haben wir noch nicht so große Sprünge gemacht.
Wie viel bräuchte man denn?
Ja, mindestens 50%.
Mindestens?
Naja, 50% wäre schon gut.
Ja.
Dann hätten wir einfach eine gute Parität und könnten dann wirklich ausgeglichen agieren mit allen Stärken, die jedes Geschlecht so mitbringt.
Was ist mit divers?
Auch das diverse Geschlecht, sagt man, glaube ich, die diverse Menschengruppe, auch immer, natürlich, gibt es auch, ist auch völlig zu akzeptieren, sollte auch seinen Anteil haben, sind aktuell, ich glaube, nicht mal 0,1 oder 1% der Bevölkerung, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall natürlich auch, weil auch es ist wichtig, dass in den Gremien, die unsere Gesellschaft vertreten, ob das die Politik ist oder auch innerhalb von Unternehmen, es ist wichtig, dass die Gesellschaft widerspiegeln und möglichst auch in der Zusammensetzung. Und da wir nun mal fast 50% Frauen noch in der Gesellschaft haben, ob bei Kunden im Unternehmen oder auch in so einer Gesellschaft, finde ich es wichtig, dass einfach auch das repräsentiert wird zu gleichen Teil.
Ungefähr in dem Verhältnis.
Ungefähr, ja.
Okay, und so ist es auch in Bezug auf divers gemeint, nicht die Frage ob, das ist, da sprechen wir gar nicht drüber, sondern es geht um den Anteil. Aber die Frage ist jetzt, wann wärst du zufrieden? Ja? Also bist du für eine ganz krasse Quote, ja oder nein? Ich glaube, da bist auch du so hin und her gerissen. Wenn wir sagen, naja, 30-31% ist nicht genug, da geht noch mehr. Eigentlich wäre circa 50 okay, aber ab wann ist es denn gut? 45, 47, 48?
Also annähernd 50-50 wäre gut, weil das die Anteile der Bevölkerung einfach widerspiegelt.
Okay, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt 45% Frauenquote.
Wäre fein, fein, weil das atmet ja. Ne? Nächstes Jahr ist es dann andersrum und so weiter.
Das aber ist
dann
der entscheidende Punkt.
Genau.
Das finde ich super.
Ja,
Entschuldigung, dass ich hier ins Wort falle.
Nee, alles gut.
Weil das finde ich einen ganz tollen Punkt. Ja, weil ich glaube, das ist auch wirklich die Antwort, dass es atmet und agil ist. Ist mal ein bisschen mehr, mal weniger. Also ich bin überhaupt kein Freund von einer strikten Quote, also von einer strikten Frauenquote. Ich halte davon überhaupt nichts, weil da müssen wir auch eine strikte Männerquote machen. Ja?
Oder, machen wir dann,
oder,
wenn,
oder eine strikte,
wenn ihr unterrepräsentiert seid.
Diverse Quote und so weiter. Ja. Ich finde gerade dieses Atmen finde ich sehr gut.
Ja. Aber da müssen wir erstmal hinkommen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin eigentlich auch gegen eine Quotenregelung, weil man durch eine reine Quotenregelung es nicht, also die Qualität, die hinter denjenigen, die in irgendeine Position kommen, nicht beachtet. Auf der anderen Seite kommen wir nie zu diesem Punkt, wenn wir nicht Zwang einfach versuchen, Unternehmen oder die Politik oder wer auch immer dafür zuständig und verantwortlich ist, das hinzubekommen. Von alleine wird es einfach nicht passieren. Das heißt, so eine initiale Quote, glaube ich, ist doch erforderlich.
Ja.
Man sieht es an der Geschlechterquote im Aufsichtsrat. Da hat es funktioniert, weil es sehr knallhart nachgehalten wurde.
Ja.
Und alle anderen Gesetze hatten nicht viel Wirkung. Jetzt hätte ich fast gesagt, für die Katz, aber hatten nicht viel Wirkung, weil da nicht genug Druck hinter war.
Ja.
Deswegen glaube ich, eine Quote am Anfang ist notwendig.
Ja.
um sie dann hinterher wieder abzuschaffen, wenn wir in diesem Bereich sind.
Gut, gut, gut. Ja, damit kann ich leben. Das finde ich gut. Aber dann hat die Quote eine andere Funktion. Weil dann ist eine
Push-Funktion.
Ist ja eine Push-Funktion, ja. Eine Gateway, also im Grunde genommen eine Minimum-Anforderung.
Ja,
ja, das ist
also, selbstverständlich.
Genau, das ist also nicht die Zustand-Ziel-Vorstellung, sondern die Minimum-Anforderung.
Ja. Ja.
Und das finde ich wiederum absolut vertretbar, um die Sache gerechter zu machen und wirklich in eine gute Balance zu bringen. So, wie lautet denn die Quote für Frauen in Aufsichtsräten?
30% Geschlechterquote.
Ne? Geschlechterquote.
Heißt das wirklich eine Geschlechterquote? 30% Geschlechterquote. 2016 ist das Gesetz eingeführt worden und die Konsequenz ist, der Stuhl bleibt leer, wenn es nicht erfüllt wird. Und von daher sind Unternehmen angehalten und machen das auch, weil keiner möchte einen unvollständigen Aufsichtsrat haben. Wird ja auch alles veröffentlicht und BaFin ist da involviert und was auch immer. Also das ist schon wichtig und das möchte keiner. Deswegen funktioniert das auch.
Mhm. Okay, da ist also eine Geschlechter, keine Frauenquote, eine Geschlechterquote. Ja, finde ich auch viel besser.
Mhm.
Ja, sehr gut. So, und das funktioniert schon mal. Und du bist ja auch in einem Aufsichtsrat.
Ja.
Ja. Wie sind deine Erfahrungen als Frau im Aufsichtsrat? Also ich muss sagen, also es tut mir schwer, diese Frage überhaupt zu stellen, weil ich das irgendwie abstrus finde, das zu unterscheiden.
Ich
aber es ist ja nun mal dein Thema.
Ja, ist mein Thema.
Du kommst ja mit dem Thema um die Ecke.
Ja.
Du hast ja das Buch geschrieben, ne? Oder? Deswegen bist du auch die Expertin und ich kann die Frage stellen.
Du kannst die Frage stellen, aber gerade in dieser Funktion im Aufsichtsrat muss ich tatsächlich sagen, ich kann das gar nicht beantworten, weil ich keinen Unterschied merke. Wir sind, wir haben die Geschlechterquote, wir sind Frauen und wir sind Männer und wir kontrollieren, überwachen, wie auch immer, ja den Vorstand, auch da sind Frauen und Männer. Also ich merke da keinen Unterschied. Also ich merke nicht, dass ich da besonders bin als Frau. Ich merke keinen Unterschied zu meinen männlichen Kollegen. Ich kann da wirklich gar keinen Unterschied feststellen. Die Frage kann ich gar nicht beantworten, ob das besonders ist. Es ist normal für mich.
Ja, dann ist ja gut. Dann ist so gut. Ne? Okay, also ein schönes, gutes Beispiel. Ist auch paritätisch bei euch, glaube ich.
Ja,
ne?
Der paritätischen Aufsichtsrat.
Ja, okay. Nochmal zu den Zahlen und zu der historischen Entwicklung. Also 1918 9%. 9% an Frauen wurden, oder in die Nationalversammlung wurden 9% Frauen gewählt.
Genau.
So.
Mhm. Auf Anhieb, gleich beim ersten
Auf Anhieb,
Lauf,
auf Anhieb.
Ja.
Dann hatten wir bei unserem letzten Gespräch, bei unserem letzten Video, hatten wir genau an der Stelle so eine lustige Passage und da hattest du gesagt, von da an ging es bergab.
Ja. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Ich musste so lachen. Das hast du aber anders gemeint, ne?
Ja, aber
ich möchte mal sagen, weil ich fand das so schön. Von da an ging es bergab.
Es ging wirklich
Erzähl
bergab. Ja, gut, es ging wirklich bergab mit der Repräsentativität der Frauen in öffentlichen Positionen. Ja klar, da kam das Dritte Reich und da wurde das alles wieder kassiert.
Ja,
das
da passive ging einiges
war,
bergab.
Ja, genau, da ging wirklich alles bergab und einiges bergab. Und dann ging es langsam aber wieder bergauf und dann sind so zwei Jahreszahlen sind mir, sie haben sich wirklich eingebrannt bei mir. 1958 durfte eine Frau in der BRD damals das erste Mal eigenverantwortlich ein Konto eröffnen.
Unerhört.
Unerhört,
ja.
1958. Und dann 1977, da bin ich geboren, durfte eine Frau ohne Erlaubnis ihres Mannes eine Arbeit aufnehmen.
Eine Revolution.
Eine Revolution, oder? Ja. Ich glaube, ich weiß, dass meine Mutter gearbeitet hat und ich glaube nicht, dass sie meinen Vater um Erlaubnis gefragt hat, aber per Gesetz war es so. Erst 1977 konnten Frauen ohne Erlaubnis der Ehemänner eine Arbeit aufnehmen.
Also
und das finde ich schon, also das finde ich schon echt krass,
schon krasse
wenn
Nummer,
ich das auf der Zunge zergehen lässt.
Also ich bin ja ein paar Wochen älter als du, um genau zu sagen 12 Jahre. Und das heißt, ich habe 1977 schon ziemlich bewusst mitbekommen, so als angehender Teenager mit 12 Jahren. Also noch kein Teenager. Teenager beginnt ja ab 13. 13
Stimmt,
bis
teen,
19.
Ja,
teen. Das ist Teenager. Kleine Klugscheißerei am Rande.
Aber
ich kann mich gut erinnern, so im Umfeld, von meinen Eltern, Umfeld und so weiter. Wie war dann die Arbeitswelt aufgeteilt? Es war schon so, dass die wenigsten Frauen, gut, damals gab es auch noch mehr Kinder in den Familien, muss man auch sagen. 3, 4 Kinder war recht normal, war oft. 3 war normal, 4 war öfters, also genauso oft wie 2. ungefähr so gefühlt. Der Mann ist arbeiten gegangen, die Frau war daheim. So, und wenn die Frau wirklich arbeiten wollte, war das auch schon so ein Diskussionsthema. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ja, und wo am Ende dann, das habe ich auch so insgesamt so ein Stück weit mitbekommen, wo der Mann ein erhebliches Mitspracherecht hatte. Ne? Und das haben die Frau nicht einfach alleine entschieden. Gut, man kann auch sagen, in einer guten Beziehung bespricht man die Dinge und entscheidet gemeinsam in vielen Dingen. Aber ich glaube, wir wissen, auf was ich hinaus will. Ja. Es war wirklich so, ja. Und das ist ja echt noch nicht lange her. Jetzt haben wir 2025, was ist das jetzt, 48 Jahre her. Ist nicht so lange her. Ne?
Das stimmt, ist keine 50 Jahre her. Klar, wir kamen natürlich aus einem ganz anderen Rollenverständnis. Ja. Wenn man die damals ja noch existierende DDR sich anguckt, da war das anders. Da hatte Frau eine ganz andere
Position. Ja, wir sprechen Position. Für Westdeutschland.
Ja, ja, eine Position, genau. Aber das war ja nebenan. Ja. Ne? Eine andere Position in der Gesellschaft,
ja,
auch.
Ja, das stimmt.
Und immer, wie es gewachsen ist, lebt sich das dann eben auch so aus oder lebt sich das dann weiter ein und wird fortgeführt. Deswegen, wir haben ja relativ spät damit dann erst angefangen. Deswegen dauert es auch umso länger, um jetzt so eine Art Gleichberechtigung wirklich und eine wirklich Gleichberechtigung hinzubekommen. Mhm. Und da sind wir einfach noch weit von entfernt, muss man ja tatsächlich sagen. Sonst wären wir ja schon bei den 55% im Prinzip.
Ja, da ist noch Aufholbedarf, das sehe ich genauso. Mhm. Ich würde sagen, wir haben in den letzten Jahren ganz schön an Tempo gewonnen. Mhm. Ja, ich finde, es geht schon deutlich voran. Ja. Und es geht noch besser. Keine Frage. In anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, ich glaube in Schweden hattest du auch drüber gesprochen.
In Norwegen, als Beispiel,
ist der Anteil noch erheblich höher.
Ja, ja. Von wir hatten 2003 schon 40% Vorständinnen in börsennotierten Unternehmen. 2003 hatten die schon eine 40-prozentige Quote. Da sind wir 20 Jahre später noch längst nicht da.
Das ist ja nochmal eine andere Nummer, weil Aufsichtsrat hat ja immer so ein Gesellschafts...
Vorstände, ich weiß.
Ach so. Aber ich meine, im Aufsichtsrat, da wird immer noch so mehr nach den Gepflogenheiten geguckt und Gerechtigkeit und so weiter. Ja, das ist so ein Kontrollorgan, das muss gut zusammengesetzt sein. Und beim Vorstand ist es häufig noch so, der wird so zusammengesetzt, wie wir denken, wie es jetzt für das Unternehmen am besten ist. Ob die Ansichten stimmen oder nicht, ist ein anderer Punkt. Aber bei Aufsichtsrat ist ja auch so ein gesellschaftlicher Auftrag irgendwie so ein Stück weit mit verbunden.
Öffentlich, klar.
So, dementsprechend ist ja auch die Zahl von Frauen in den Vorständen bei den deutschen großen Unternehmen erheblich niedriger.
Ja, ja.
Nämlich bei?
Um die 20%, knapp 20%.
Knapp 20%. Ja. Und in den Aufsichtsräten sind wir bei 31%. Ne?
30, ja, mittlerweile sogar fast 37. Also
ein großer Unterschied. Ja,
ja. Ja.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir ja bei dem, was ich mache, schwerpunktmäßig, also der Schwerpunkt ist ja mentale Stärke, das steht voran. So heißt der Podcast, Mentalgiganten für die Bestzeit deines Lebens. Lass uns mal aus mentaler Sicht sprechen, welche Aspekte deiner Meinung nach eine Rolle spielen, warum das System momentan so ist, wie es ist.
Aus mentaler Sicht, lass mal Rahmenbedingungen und so weiter weg. Also aus mentaler Sicht ist es, das hatten wir vorhin, dieses Zutrauen, glaube ich. Also dieses Zutrauen ist ganz, ganz wichtig, dass gerade Frauen, jüngere Frauen, dienstjüngere Frauen, Frauen auch mit Familie oder Familienwunsch, sich nicht eingeschüchtert fühlen. Sich nicht eingeschüchtert fühlen von einer immer noch leicht männerdominierten Management-Ebene, Führungsebene in vielen Unternehmen einfach. Und da, glaube ich, kann und soll man mental nachhelfen oder unterstützen, dieses Zutrauen, dieses Selbstvertrauen. Und authentisch geht's halt auch. Man muss nicht den starken Mann markieren. Man kann auch als Frau mit allen Aspekten, die man eben hat, Emotionalität, Empathie, eine gewisse Toughness natürlich auch, ja klar. Ne? Aber die braucht man im Alltag ja auch. Gerade wenn man eine Familie mit Kindern managt, muss man wahnsinnig tough sein. Und von daher dieses Zutrauen, dass dann eben die Fähigkeiten, die man ohnehin hat und wenn man das Potenzial eben auch dann hat für Management und Führungsebenen, das eben auch ausschöpfen zu lassen, sich entwickeln lassen, sich weiterzuentwickeln und dann diese Position auch zu bekleiden. Also da, glaube ich, kann man mental noch ganz viel machen.
Das sehe ich auch so. Ja, und es geht in der Schule los, im Kindergarten wahrscheinlich schon. dann bei den Ausbildungen in den Berufsschulen, an den Universitäten, finde ich auch, sollte Social Skills als Standard mit drin sein, denn wir wissen ja auch gerade auch in Bezug auf Führung, das ist ja das zweite Steckenpferd von dir, Thema Führung und Thema Frauen im Business, ist es so, dass die meisten Führungskräfte auch heute noch die Führungskraft werden aufgrund von Fachkompetenz und nicht aufgrund von Führungskompetenz, weil sie es auch nie gelernt haben. Und überhaupt die Bereitschaft zu generieren, auch den Kopf und das ganze Mindset mal so aufzubereiten, vorzubereiten, dass es möglich ist, sich selbst so richtig zu enablen und andere richtig wirklich nach vorne zu bringen durch gute Impulse, durch Inspirational Leadership. Da brauchst du auch ein bisschen was für. Da brauchst du erstmal ein eigenes offenes Mindset. Dann brauchst du die Skills als Führungskraft, genauso wie wenn du eine Facharbeit machst, als wo du deine Fachkompetenz benötigst. Absolut. Ja, und das brauchen wir. Ja. Absolut. Ja, und dann eben auch den Mut, Dinge vielleicht mal anders zu machen. Ne, alles ändert sich immer. Ja, und das ist die größte Konstante, die es gibt. Und wenn wir nicht in unserem Land, da bin ich jetzt mal auch wirklich gesellschaftskritisch unterwegs, wenn wir nicht den Mut aufbringen, die Dinge schneller anders zu machen und zugleich unterscheiden, was ist das Gute, was wir bewahren, dann verlieren wir immer mehr den Anschluss. Ja. Das sind andere Länder mutiger.
Absolut, absolut.
Zuversichtlicher. Absolut.
Ja. Wir haben mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet auch.
Ja. Genau, und Selbstvertrauen ist das wichtigste Kriterium für mentale Stärke.
Und für
den Erfolg, keine Frage. Ja. Und dann ist ja die Frage, bist du erfolgsinteressiert, erfolgsorientiert oder bist du misserfolgsvermeidend? Ja. Und wir sind bei uns noch viel zu sehr misserfolgsvermeidend. Wir denken viel zu viel in Problemen und viel zu wenig in Lösungen und Chancen.
Das ist richtig.
So, jetzt bist du wieder dran.
Jetzt bin ich wieder dran.
Ja.
Dann stell mir eine Frage. Was soll ich darauf antworten?
Ja, ich stelle dir eine Frage, Henrike. Wie geht's mit dir weiter?
Wie geht's mit mir weiter?
Ja, was hast du für Ziele, für Träume, für Visionen, für dich persönlich und für unsere Gesellschaft?
Oh.
Fang mit der Gesellschaft an, das ist unverfänglicher. Du kannst für die Zeit gewinnen.
Das ist unverfänglich. Naja, ich möchte meinen Beitrag leisten, da wo ich kann. Das ist mein Thema. Frauen in Führung bringen. Nicht nur Frauen, auch Männer. Ich habe mich in meinem Job, ich bin da in einem Management-Job und ich habe mich da der Führungskräfteentwicklung, ob Männlein oder Weiblein, völlig egal, ein Stück weit verschrieben, weil mir das Spaß macht, weil ich das gut kann, weil ich das für total wichtig halte. Dazu gehört natürlich auch, das ein oder andere Mal zu sagen, für dich sehe ich lieber eine Fachkarriere oder eine Projektkarriere. Ne? Führung ist nicht für jeden was. Aber auch da muss man ehrlich sein. Und bei den meisten, die das aber selber für sich erkennen, erkenne ich das meist auch. Und dann ist das Thema Entwicklung. Also da leiste ich sehr, sehr gerne meinen Beitrag. Und auch wenn diejenigen, die ich entwickle, irgendwann vielleicht mal meine Chefs sind, auch fein. Ja?
Ja.
Hauptsache, ich habe meinen Beitrag geleistet, mit den Stärken, die ich habe, Wertschöpfung generiert. Das so in dem Rahmen. Natürlich auch im sozialen Umfeld versuche ich zu tun, was ich kann, dass die Welt ein bisschen besser wird. Jeder so, wie er kann. Ja. Da habe ich noch nicht komplett meine Nische gefunden, wo ich mich engagiere, aber das wird noch kommen. Ja, und privat, das Schreiben hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, angefixt.
Ja,
da muss ich wirklich sagen, also da werde ich mich ein bisschen mehr noch rein vertiefen.
Du schreibst doch wirklich schön.
Danke.
Wirklich, ja.
Und das will ich versuchen, noch ein bisschen auszubauen, aber nebenbei. Ne? Ich glaube nicht, dass ich jetzt hauptberuflich zum Schriftsteller werde, das denke ich nicht. Aber mir macht es einfach Spaß als Ausgleich ein Stück weit. Ja. Und ansonsten bin ich sehr, sehr gerne in meinem Management-Job und entwickle Leute, führe Leute, habe sehr gerne mit Menschen zu tun. Und wenn ich mich so ein bisschen vergraben will, dann schreibe ich, dann lese ich und mehr brauche ich auch nicht.
Ja. Würdest du sagen, das Thema Führung an sich ist dir wichtiger als das Thema Frauen im Business oder umgekehrt? Oder wollen wir es gar nicht vergleichen? Ist die Frage überflüssig?
Das ist eine gute Frage.
Weißt du, was ich glaube, bevor du antwortest? Also ich sehe dich jetzt nicht als die klassische, ich sag mal, Kampffeministin.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Sondern du siehst, da ist Potenzial, was liegen gelassen wird.
Ja.
Du hast vielleicht auch für dich eigene Erfahrungen gemacht, wo du dich selbst hättest früher vielleicht ein bisschen mutiger darstellen können, ja, bei der einen oder anderen Entscheidung, wo du sehr mutig bist, aber auch da dich, glaube ich, reflektiert. Du möchtest es anderen abkürzen und eine Unterstützung geben, und das ist ein Teil der, ja, der Verbesserung der Bedingungen im Job insgesamt. Ist gut für unsere Wirtschaft, gut für die Gesellschaft, aber ich frage mich, ob das Thema, vielleicht ist es gleich, kann man das sagen, weil du hast ja, ja, auch Bock, echt Bock, Führungskraft zu sein oder egal, ob Frauen oder Männer, ja, zu entwickeln. Aber das, du hast es identifiziert, dass da einfach ein Bedarf ist.
Genau, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Da ist der Bedarf da, und ja, es matcht meine Stärken, das Thema Entwicklung und Umgang mit Menschen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen besser werden. Und da ist einfach besonderer Bedarf. Und ja, deswegen habe ich das so für mich als Nische vielleicht erkannt, und deswegen ist mir das wichtig. Aber deswegen fokussiere ich mich jetzt nicht nur auf Frauen, sondern ja, jeder, der Potenzial hat, ist es wert, entwickelt zu werden. Ja. Und von daher, es sind nur meistens Frauen, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Das ist so meine Erfahrung. Und deswegen, okay, aber es ist mir jetzt, also deswegen, ja, so kann man es.
Und du hast deine eigenen Erfahrungen gesammelt.
Ja, genau.
Und dadurch bist du dann wieder authentisch, ja, und kannst es weitergeben.
Genau. Ja. Und darum geht es auch in dem Buch. Das sind meistens, also weitestgehend meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ich einfach versuche weiterzugeben mit ein paar Reflexionsfragen, ne, dass man sich selber auch mal hinterfragen kann. Und es ist bisher ganz gut angekommen.
Ja. Und ich finde es auch toll, und an der Stelle, wenn ich das an der Stelle mal spoilern darf, das Buch hast du ja bei uns in der Akademie im Rahmen eines Buchmentorings geschrieben. Ja. Und da bin ich auch dankbar, dass ich dich dabei begleiten durfte. Und ich finde es ganz toll, was daraus entstanden ist und wie du mit dem Buch mittlerweile unterwegs bist und auch die Dinge dann entsprechend weitergibst und zirkulierst. Liebe Henrike, toll, dass du da bist. Und immer wieder gerne, immer wieder wirklich sehr erquickend, sich mit dir zu unterhalten und deine Gedanken in die Welt mit zirkulieren zu dürfen und teilhaben zu dürfen. Ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Ganz herzlichen Dank, und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. So viel schon mal mein Schlusswort. Und von deiner Seite gerne, hast du noch einen Appell für uns als Gesellschaft?
Ja, ein bisschen mehr Pippi Langstrumpf würde uns allen gut tun, Michael. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Henrike.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist Autor, hat diverse Lehraufträge und ist Gründer der von Kunert Akademie für Business, Sport und Gesundheit. Wenn du Interesse hast an Vorträgen, Coachings und Seminaren, dann klick dich rein. Von Kunert.de